SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Marie Gedin an diesem Dienstagmittag. Und um über ein echtes Problem zu sprechen, das die Bundespolitik heute beschäftigt, braucht es jetzt ein bisschen Fantasie. Also reißen Sie sich zusammen in Ihren Regenklamotten. Hitzesommer, wissen Sie noch? Das war die letzten Jahre ein real existierendes Problem. Und als eine Konsequenz hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, heute Vormittag eine nationale Wasserstrategie vorgestellt. Aber wenn wir doch in diesen Tagen und Wochen eher nur Regen oder sogar Unwetter erleben, das ist ein Trugschluss, warnt bei Deutschlandfunk Kultur Jörg Rechenberg, Grundwasserexperte beim Umweltbundesamt.
Also das ist einer der beiden Seiten des Klimawandels. Wir haben es durch die höheren Temperaturen mit einem veränderten Wasserkreislauf zu tun. Die Niederschläge, wenn sie dann fallen, fallen eben häufig in Form von Starkregen. Dann stehen sie aber für das Grundwasser und die Grundwasserauffüllung nicht zur Verfügung oder nur wenig, weil das Wasser schnell abfließt über die Flüsse in die Meere und eben nicht langsam versickern kann. Und die letzten Monate, auch 2021, waren im Prinzip wieder zu trocken.
Also, darum jetzt eine nationale Wasserstrategie. Klingt, als hätte Wasser eine Nationalität. Aber was will die Umweltministerin tatsächlich erreichen?
Auch in 30 Jahren soll es in Deutschland jederzeit und überall ausreichend qualitativ hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser geben. Unser Grundwasser, unsere Seen, Bäche und Flüsse sollen sauberer werden. Und unsere Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollen an die Folgen des Klimawandels angepasst werden.
Und wie konkret soll es funktionieren? Philipp Eckstein hat der Ministerin am Vormittag zugehört.
So sollen etwa die Abgaben für verschmutztes Abwasser erhöht werden und Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden. Zudem soll der Bund die Länder und Kommunen jährlich mit 100 Millionen Euro dabei unterstützen, Kläranlagen auszubauen und den Zustand von Gewässern zu verbessern. Für den Fall, dass es regional doch zu Wasserknappheit komme, sollten Bund und Länder bereits jetzt Kriterien entwickeln, wer dann vorrangig Wasser nutzen dürfe. Der Entwurf des Bundesumweltministeriums bündelt viele Ideen des sogenannten Nationalen Wasserdialogs, einem Zusammenschluss verschiedener Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Forschung. Für die Umsetzung braucht es eine Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen.
Sprich, ein bisschen muss das Wasser noch warten. Es ist 26 Jahre her, dass im Juli 1995 Männer von Ratko Mladic in die UN-Schutzzone bei Srebrenica einmarschiert sind. Das Massaker der Milizen auf dem Balkan gehört zu den größten Verbrechen unserer Zeit. Und es gibt erschütternde Berichte über Lebende, Bücher und Filme. Aber heute Nachmittag fällt ein Urteil, ein endgültiges, vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen den früheren bosnisch-serbischen Armeechef Ratko Mladic. Jakob Meyer über den Prozess.
In erster Instanz war Ratko Mladic vor 3 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Völkermordes. Jetzt verkündet das UN-Tribunal in Den Haag sein Urteil im Berufungsverfahren. Damit fällt der letzte Spruch über einen der mutmaßlich Hauptschuldigen für schlimmste Verbrechen im Bosnienkrieg in den 90er Jahren. Der 78 Jahre alte Angeklagte weist sämtliche Vorwürfe zurück. Er will einen Freispruch erreichen. Mladic war als General der bosnisch-serbischen Armee verantwortlich für die jahrelange Belagerung von Sarajevo mit über 10.000 Toten, außerdem für die Verfolgung und Vertreibung von bosnischen Muslimen und Kroaten. Unter Mladics Führung nahmen bosnisch-serbische Truppen 1995 die UN-Schutzzone Srebrenica ein und ermordeten über 8.000 Männer und Jungen. Das Massaker gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa.
15 Uhr wird das Urteil erwartet in Den Haag. Und genau da, in Den Haag, sitzt auch die Polizeiagentur Europol und hat am Vormittag Details bekannt gegeben zu weltweiten Razzien gegen das organisierte Verbrechen. Stefan Überbach berichtet.
Von einem unglaublich stolzen Tag für die Sicherheitskräfte ist in Den Haag die Rede, von einem außergewöhnlichen Erfolg im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen FBI haben Polizeibehörden aus 16 Ländern und die EU-Agentur Europol in den vergangenen Tagen weltweit Häuser und Wohnungen durchsucht. Dabei wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen und große Mengen an Drogen beschlagnahmt, darunter 8 Tonnen Kokain, 20 Tonnen Marihuana sowie 2 Tonnen Amphetamin und Crystal Meth. Ermöglicht wurden die Razzien durch eine verdeckte Operation des FBI und der australischen Bundespolizei. Die hatten gemeinsam ein Unternehmen für verschlüsselte Kommunikationsgeräte aufgebaut und darüber Drogensyndikate und Mafiabanden in über 100 Ländern mit mehr als 12.000 präparierten Handys versorgt. In den vergangenen 18 Monaten konnten die Sicherheitsbehörden dadurch Millionen von Gesprächen mithören und Textnachrichten abfangen.
Fokus Südwest.
Über Unwetter und Klimawandel haben wir schon gesprochen, vorhin eher im Allgemeinen und darüber, was langfristig zu tun ist. Die aktuelle Unwetterserie in Baden-Württemberg und im Süden von Rheinland-Pfalz dauert aber leider sehr konkret im Hier und Jetzt immer noch an. Schwere Gewitter mit Starkregen hatten ja gestern Abend in Baden-Württemberg zu Überschwemmungen geführt. Im Kreis Biberach kam ein Mann bei Unwetter ums Leben, wie SWR-Reporterin Brigitte Engelhardt berichtet.
Der 65-Jährige war im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses von den einströmenden Wassermassen überrascht worden und schaffte es nicht mehr, die Wohnung zu verlassen. Erst Stunden später, als das Wasser abgeflossen war, konnte die Leiche des Mannes geborgen werden. In Heilbronn kam es zu rund 50 Einsätzen der Feuerwehr. Zahlreiche Keller waren vollgelaufen, Straßen überflutet. In Neckarsulm stand das Audi-Werk zeitweise unter Wasser. Die Zufahrtsstraßen waren aufgrund der Wassermassen gesperrt. Und noch gibt's keine Entwarnung. In Baden-Württemberg und im Süden von Rheinland-Pfalz muss heute und morgen lokal immer noch mit heftigen Gewittern und Starkregen gerechnet werden.
Also das Wetter, das eine große Thema, das andere natürlich immer noch das Impfen. Seit gestern dürfen ja alle ab 12, die wollen gegen Corona geimpft werden. Allein es wollen mehr, als es Impfdosen gibt. Gut, wenn man da in einer Schule ist, in der gleich mehrere Eltern Ärzte sind. Das Mainzer Gymnasium Theresianeum hat heute in einer eigens eingerichteten Impfstraße sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch ältere Schülerinnen und Schüler geimpft. Mindestalter war 16. Die Schule teilte mit, die im Schulelternbeirat engagierten niedergelassenen Ärzte hätten die BioNTech-Impfdosen auf dem offiziellen Weg bestellt. Und der Schulleiter des Mainzer Theresianeums sagt heute im SWR:
Die Idee ist dahinter, dass wir an der Schule mit den AHA-Regeln nicht vernünftig Unterricht machen. Also Schule lebt von einer gewissen Geborgenheit und Sicherheit. Und die ist eben durch diese Maske, durch den Abstand, den wir halten müssen, so nicht gegeben. Und dann ist ja auch unsere Frage nach der gesellschaftlichen Verantwortung, dass wir hier möglichst schnell möglichst viele Menschen impfen. Und das kriegen wir hier in der Schule mit unserer Infrastruktur sehr gut hin. Wenn das jede Schule machen würde, dann wären wir hier ziemlich schnell, ziemlich weit, was die Durchimpfung der Gesellschaft anginge.
Impfen in der Schule hilft gegen Corona, aber natürlich nicht gegen Lernlücken. Die baden-württembergische Landesregierung hat bekannt gegeben, dass im Rahmen eines sogenannten Lernhilfeprogramms auch 500 Lehramtsstudenten eingesetzt werden, um Schülern zu helfen. Und wenn die Lernlücken, was für ein irres Wort eigentlich, wenn diese Lernlücken dann geschlossen sind, dann kann man doch eigentlich in einen Freizeitpark gehen. In Baden-Württemberg dürfen Freizeitparks ab heute wieder öffnen. So hat es die Landesregierung gestern bekannt gegeben, nachdem unter anderem ein Modellprojekt gute Ergebnisse gebracht hat. Der Europapark in Rust, der durfte nämlich wissenschaftlich begleitet schon zu Beginn der Pfingstferien aufmachen. Katharina Seeburger mit den positiven Forschungsergebnissen.
Daniel Steinmann von der Uniklinik Freiburg hat den Modellversuch begleitet. Und gute Nachrichten. Es gab bisher kein Infektionsgeschehen, das vom Europapark ausgegangen ist.
Die bisherigen Zahlen, die erhoben worden sind im Europapark, soweit wir dafür eine Mitbewertung zu Rate gezogen worden sind, die zeigen, dass die ergriffenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen vollumfänglich greifen und dass das, wie zu erwarten war, das Infektionsgeschehen im Europapark überhaupt keine relevante Rolle spielt. Und von dem her kann man natürlich mit sehr gutem Gewissen einen Besuch im Europapark gutheißen und da auch als Besucher völlig, sagen wir mal, sorgenfrei auch diesen Besuch wahrnehmen.
Denn die meisten Attraktionen und Wartebereiche sind im Freien. Und durch hohe Decken in Innenräumen gäbe es ausreichend Luftaustausch.
Und sonst so?
Pandemie oder Unwetter oder was auch immer. Einen zwingt, Zeit zu Hause verbringen zu müssen, rumzukriegen, unangemessenes Hobby, das kann bitter sein. Keine Zoom-Gruppe für Yoga oder Stricken, kein Tortenverzieren oder Laubsägen oder. Der kluge und vor allen Dingen reiche Mann baut darum vor und sucht sich ein Hobby, an dem er lange Freude hat.
See the Earth from space.
Wenn man die Erde aus dem Weltall sieht, das verändert einen. Es verändert unser Verhältnis zu unserem Planeten, zur Menschheit. Es ist eine Erde.
It's one Earth. Amazon-Gründer Jeff Bezos will also sein Hobby, seinen Kindheitstraum wahrmachen und nächsten Monat ins All fliegen. Mit wem und wie lange, sagt uns Markus Schuler.
Die Rakete, in der Bezos am 20. Juli ins All fliegen will, heißt New Shepard. Sie gehört seinem Weltraumunternehmen Blue Origin, in das Bezos in den vergangenen Jahren Milliardenbeträge gesteckt hat. New Shepard ist wiederverwendbar. Das hilft, die Kosten bei Weltraummissionen zu senken. Platz ist in der Kapsel für 6 Passagiere. Piloten gibt es keine. Bezos übernimmt den Jungfernflug.
Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, so für nach der Pandemie neues Hobby wäre ja ganz gut. Ein Platz in der Raumkapsel wird noch versteigert.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.